Wir sind bei der Erklärung der Heiligen Messe und zwar beim Antwortgesang. Prälat Schnitzler mag diese Ausdrucksweise überhaupt nicht oder vielmehr den Zwischengesang, wenn man es Zwischengesang nennt. Antwortgesang ist entschiedener, richtiger und wesensgemäßer, so schreibt er. Nicht Zwischengesang, so als ob man es dazwischen wirft und als ob es ein Füßel wäre, sondern es hat seinen eigenen Wert und seine eigene Würde. Und er meint, dass die textliche Durchführung der Antwortgesänge nach den Lesungen sehr treffend durchgeführt worden sei. Mit erstaunlicher Treffsicherheit haben Schrift- und liturgiekundige Bearbeiter zur Lesung den richtigen Psalm ausgewählt und aus dem Psalm den richtigen Antwortvers herausgelöst. Also achten Sie bitte darauf, wenn Sie die Lesung hören, dann kommt, wenn es kein Lied ist, meistens ein Psalm. Und dieser Psalm ist ganz bewusst auf die Lesung hin ausgesucht worden. Also es gibt hier einen inneren Zusammenhang. Allerdings, so kritisiert er, hat zu wenig die Kirchenmusik sich der Antwortgesänge angenommen. Die Vertonung der Volksrufe würde genügen. Allerdings müssten diese gesungenen Antwortverse überschaubar, lebendig und nicht zu wortreich sein. Sie sollten einprägsam und rasch wiederholbar sein. Sie sehen hier auch ein Manko. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann ich das jemals praktiziert hätte, aber er hat schon irgendwie recht. Es gibt ja so ganz einprägsame Worte, die man immer singen kann. Danke dem Herrn, er hat uns erhört. Großes hat er an uns getan. Das ist ganz einfach, mit den Menschen zu singen. Und das bringt doch auch eine eigene Lebendigkeit dann hinein. Im lustlosen Gemurmel einer Gemeinde kann der schönste Antwortgesang vergehen, meint er. Denn ein gesprochener Psalm ist wie ein aufgesagtes Lied. Besonders trostlos empfindet Schnitzler die Situation in der Fastenzeit, wo die Lage des einzelnen Versleins, wie er schreibt, das zwischen den Blöcken der Epistel und des Evangeliums zerrieben wird, ohne Volksbeteiligung und ohne verfügbare Melodien sei. Und er meint, man sollte sich dadurch behelfen, dass man den Ruf heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger und sterblicher Gott, erbarmlich unser singen lassen sollte. Vielleicht auch eine gute Anregung. Das Jahr hindurch steht das Halleluja da als strahlende Begrüßung des Evangeliums. Würde es nur immer und überall gesungen. Ein dahingesagtes Halleluja ist ein Widerspruch in sich. Und dann bringt er einen Vergleich, den ich sehr auch oft schon selber verwendet habe. Stellen Sie sich Folgendes vor. Endspiel um die deutsche Fußballweltmeisterschaft. Man ist schon in der Verlängerung, steht immer noch 1:1. Dann in der 91. Minute schießen, wer wohl natürlich jetzt die Bayern, wer sonst, das entscheidende Siegestor. 70.000 halten es nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie stehen auf und rufen Tor, Tor, Tor. Und Schnitzler meint, das ist etwas das Gleiche, wenn die Menschen Halleluja, Halleluja, Halleluja sagen würden. Es gleicht einer Fußballzuschauerschaft, die in Tonstärke eines schlecht gelaunten Morgen zwischen den Zähnen Tor sagte. Also das muss uns wirklich auch aus dem innersten Herzen herauskommen, dass wir das Halleluja auch wirklich so meinen, wie es in unserem Herzen da ist, dass es österliches Lob ist, Freude, Halleluja, Halleluja, der Herr ist auferstanden, er lebt, er ist mitten unter uns. Wir stimmen uns ein auf das Evangelium, der Herr kommt im Wort zu uns. Und deshalb ist es völlig unsinnig, wenn das so müde und gerade nur das über die Lippen kommt, ausgesprochen wird. Ich übertreibe ein bisschen natürlich, aber Sie sollen ja aufmerksam werden, um was es geht. Das Gleiche gilt auch vom Antwortpsalm. Der Psalm ist die Ruhe des Herzens, so ein lateinisches Wort, das er übersetzt hat. Während der Heiligen Messe dabei ist und mitfeiert, kommt aus der Unruhe. Gewiss, Eröffnung und Bußritus zwingen ihn schon zur Sammlung. Doch die Lesungen rütteln ihn zu anderer Unruhe auf. Es ist eine heilsame Unruhe, sind das Wort Gottes, das uns anspricht, das uns aus unserer Mittelmäßigkeit und Trägheit herausreißt. Dann bringt der Psalm wieder die Ruhe des Herzens. Sein Gleichmaß, sein ruhiger Atem, sein kraftvolles und gemessenes Wort, seine Melodien bringen Gelassenheit. Und aus er erwächst Besinnlichkeit. Die Erwägung schafft Entschluss und Bereitschaft. Der Ruf nach Stille in der Heiligen Messe, er ertönt ja immer wieder, wäre nicht so verärgert, wenn die innere Stille der Antwortpsalmen ausgenützt würde. Der jugendliche Vorwurf, die Messe ist langweilig, könnte nicht so bitter sein, wenn die Gespanntheit, die Auseinandersetzung, die Diskussion, die Rede und die Widerrede zum Tragen käme, die in den Antwortgesängen liegen. Nun, ich weiß nicht, ob dann die Jugendlichen sich mehr begeistern könnten für die Heilige Messe, wenn der Antwortgesang anders gestaltet wäre, aber sicher etwas Wahres dran, was Professor Schnitzler hier schreibt, dass eine Chance hier gegeben ist, die wir oft versieben, die wir einfach nicht entsprechend ausnutzen. Dann noch die kurze Hinführung zum Credo. Der heilige Kaiser Heinrich II. Wurde 1014 in Rom in der Peterskirche zum Kaiser gekrönt. Anschließend hat ein Mittagessen stattgefunden im päpstlichen Lateranpalast, dessen Abside heute noch steht. Nach großen liturgischen Feierlichkeiten spricht man natürlich oft von der Liturgie, so auch damals. Der Papst wurde gefragt vom Kaiser, warum denn bei der Krönungsmesse das Credo gefehlt habe. Der Kaiser erinnert sich an seine Aachener Königskrönung, sie war 12 Jahre zuvor im Jahr 1002. Papst Benedikt VIII. War verlegen. Benedikt XVI. Wäre es sicher nicht, aber Papst Benedikt VIII. War verlegen. Der noch junge Spross einer römischen Adelsfamilie war nicht sicher in den Rubriken. Er wandte sich an seine geistlichen Herren. Die Prälaten erklärten ohne Zögern, das hängt damit zusammen, dass die römische Kirche allzeit im wahren Glauben treu geblieben ist, deshalb brauche sie das Glaubensbekenntnis nicht zu bekennen. Schnitzler kommentiert das so, man kann sich bei diesem Gipfelgespräch über Liturgie des Lächelns nicht erwehren. Weil diese Antwort natürlich alles andere als richtig war. Wir werden das dann in den nächsten Tagen hören, wie das Credo in die Heilige Messe gewandert ist. Es war nämlich ursprünglich ganz in der Taufliturgie angesiedelt. Ist ja auch klar, das Credo ist eine Zusammenfassung des Glaubens der Kirche. Und bei der Taufe ging es ja auch darum, dass man seinen Glauben zum Ausdruck bringt. Und es ist von dort aus dann hinübergewandert in die Liturgie der Heiligen Messe. Es hat eine sehr wechselvolle Geschichte, die mit Konzilien zusammenhängt, vor allem mit den ersten, mit Nicäa, Nikaia im Griechischen und Konstantinopel. Ich darf Ihnen den Segen wieder spenden und von jetzt an wird also dann kräftig auch mitgesungen beim Halleluja und das nicht so müde wiedergegeben, dass man fast schon einschläft. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.